Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Wolfgang Heim.
H.A. Schuld ist einer der bekanntesten Künstler in Deutschland. Er beschäftigt sich seit langer Zeit mit Natur, mit Umwelt, mit Ökologie. Und wir freuen uns, dass er heute Vormittag mal wieder unser Gast ist in SWR 1 Leute. Guten Morgen und herzlich willkommen.
Ah, und wie ich mich freue.
Der musikalische Einstieg H.A. Schuld war nicht schlecht, weil Prince hat Sie erinnert an Ihre Zeit in New York?
Prince war in der Zeit der Prinz in New York. Das waren die 80er Jahre, das war bevor AIDS kam. Ja. Also bevor AIDS das wurde, was dazu führte, dass viele Freunde in der Neighborhood gestorben sind. Und er hat damals den Ton angegeben.
Sie waren plus minus 10 Jahre in New York von Ende der 70er mit Unterbrechungen bis Anfang der 90er. Haben Sie noch aktuell Kontakte in die Stadt?
Ja, klar. Ja. Ich glaube, die ganze Welt hat noch Kontakt zu New York.
Ja.
Immer mehr. Im Gegensatz auch natürlich auch zu Peking, ne?
Ja.
Oder zu Moskau.
Also wenn wir gerade bei den großen Städten sind, Sie haben sich lebenstechnisch insofern nochmal verändert. Sie haben lange in Köln gelebt, jetzt Düsseldorf. Warum dieser Wechsel?
Das ist mir ganz neu.
Ach so.
Ich lebe in beiden Städten, ja. Für mich ist das so, ja, man kann es vielleicht vergleichen mit Karlsruhe und Stuttgart oder mit St. Petersburg und Moskau. Und man kann es sogar mit China und mit Amerika vergleichen.
Okay.
Das Düsseldorf von heute, das Köln von heute, ist eine Stadt.
Eine Stadt. Und Sie mittendrin.
Ja, richtig.
Wie war Ihr 80. Geburtstag vor ein paar Wochen?
Kann ich mich nicht dran erinnern. Aber nett, dass Sie mich daran erinnern. Sehr, sehr nett, ja.
Wie geht man mit so einer Zahl um?
Überhaupt nicht. Also ich habe von dieser Zahl eigentlich nichts zu tun.
Okay.
Ich habe das große Glück, dass ich den 100. meines Professors gefeiert habe.
Aha.
Und dann gesagt habe, komm, wir feiern nächstes Jahr deinen 101. Nein, hat er gesagt, erst den 105.
Okay.
Und dann starb er mit 103.
Ja, das ist ja nun ein wahrhaft biblisches Alter. Ansonsten, was diese Zahl, die wir ja auch nicht mehr nennen müssen, angeht, spüren Sie irgendwelche Beeinträchtigungen, keine Ahnung, körperlicher Art, geistiger Art, dass manche Dinge nicht mehr so flott von der Hand gehen?
Das habe ich schon als Kind gespürt.
Echt?
Ich konnte viele Übungen nicht im Turnen machen oder ich konnte den einen oder den anderen Sport nicht machen. Das hat mich aber bis heute nicht gehindert, das andere zu tun.
Was ist mit der Kunst? Woran arbeiten Sie aktuell?
Ich komme gerade aus Matera. Matera ist die älteste Stadt der Menschheit. 9000 Jahre alt.
Verzeihen Sie, wo liegt die?
Oh, ja, sagen wir das mal den Schwaben. Also auf gut Deutsch ist Matera fast so alt wie Stuttgart.
Okay.
9000 Jahre alt.
Und
älter
wo liegt
als Jerusalem. Sie liegt ganz unten in Apulien.
Aha.
Und sie ist aus Steinen geboren. Ist eine Höhlenstadt. Und diese Steine, die haben damals die Menschen noch ganz simpel bearbeitet, um ein Stadtsystem zu gründen.
Aha. Und was haben Sie dort gemacht?
Da bereite ich eine große Aktion vor.
Eine Aktion,
Go!
Die dann wie aussieht?
Matera Go heißt die.
Aha. Überschriftstechnisch zusammengefasst bedeutet Go Matera Do?
Das bedeutet, dass ich den Menschen unserer Zeit, das sind meine Müllmenschen,
ja,
aus Cola-Büchsen, aus Bierbüchsen oder aus all dem, was wir verwerflich wegwerfen, geformt, sind Sie ja das Ebenbild unserer selbst. Sie sind die Trash-People. Und Sie gehen in die Vergangenheit.
Wir haben die Mail eines Hörers gekriegt, der sagt, Matera liegt nicht in Apulien, sondern in der Basilikata. Egal, Sie nicken jetzt.
Ja, wird so sein.
Ach so.
Und ich finde toll, dass der Hörer reagiert hat.
Das finde ich auch toll.
Ja, nur der Flughafen, dadurch bin ich drauf gekommen, liegt in Apulien und der Flughafen.
Bari.
Ja, Bali, okay. Bari. Der Flughafen ist Bari und das ist Apulien. Und da er 20 Kilometer oder 45 Kilometer entfernt ist, habe ich halt Apulien gesagt.
Überhaupt kein Problem.
Grüße an Ihren Hörer und Karlsruhe und Stuttgart liegt ja auch, glaube ich, gar nicht in Baden-Württemberg, sondern nur Stuttgart.
Aber die Entfernung ist ein bisschen größer, vielleicht 70
Kilometer
zwischen Stuttgart und Karlsruhe. Wir wollten über die Trash-People reden, also Figuren aus gepresstem Müll, eine Aktion, die Mitte der 90er Jahre begann und die dazu geführt hat, dass es Ausstellungen quasi in der ganzen Welt gegeben hat, korrekt?
Es ist alles korrekt, was in dieser Sendung gesagt wird und überkorrekt ist, dass ich 1994 1000 Menschen aus Müll gestaltet habe, lebensgroß.
Aha.
Und mit denen seit 1996 um die Welt ziehe, also 24 Jahre.
Sie haben Stationen gemacht an der chinesischen Mauer beispielsweise? Richtig?
Oh ja, das ist nicht das schlechteste Beispiel. Ich stand auch auf dem Roten Platz in Moskau mit 1000 Skulpturen. Kann man nur noch mal wiederholen.
Ja.
Ich stand auch auf der Piazza del Popolo mit 1000 Skulpturen.
Aha.
Und oft auf Plätzen, die vom Blut der Zeit getränkt sind.
Sie standen auch nicht vom Blut der Zeit getränkt in der Antarktis?
In der Arktis. Und ich stand in Gorleben. Und das ist doch ein Hammer. Da tief unter der Erde in 880 Meter standen meine Skulpturen.
Okay.
Und das hat bis jetzt nichts anderes hat dort stattgefunden. Es ist die teuerste Kunsthalle aller Zeiten.
Das heißt,
die hat 1,5 Milliarden Euro gekostet, nur damit da meine Skulpturen unten stehen durften.
Stehen da symbolisch noch ein paar dieser
Einer
Figuren?
Einer steht da. Okay. Um wenn die Spiegelredakteure oder die von den Stuttgarter Nachrichten da mal runtergeführt werden, dann zu ihrer Überraschung ihn zur Begrüßung in 880 Meter ja. Tiefe in einer Nische vorfinden.
Oder in 10 oder 100.000 Jahren irgendwelche Nachfahren von uns eine H.A. Schulz-Skulptur tief im Erdreich finden.
Wie in der Eiszeit.
Sie waren auch in der Nähe des Matterhorns, um wieder ein bisschen in die Höhe zu gehen?
Richtig.
Ja?
Ich war das Jahr vorher, 2003, stand ich dort tatsächlich mit allen 1000 um den Stellisee herum. Das ist der höchste Bergsee. Mal gucken, welcher Zuhörer jetzt antwortet. Es sei nur der zweithöchste Bergsee.
Ja.
Also der, ich sage jetzt erstmal, der höchste Bergsee in Europa ist der Stellisee unterhalb des Matterhorns. Und da standen nun meine 1000 Skulpturen.
Was ansonsten das Thema Müll angeht, das hat ja durchaus einen aktuellen und auch sehr dramatischen Bezug. Bislang war es ja so, wir reichen westlichen Länder haben unseren Dreck, unseren Müll in Länder der dritten Welt geschickt. Entsorgt nennt man das. Und die Leute dort wollen das nicht mehr und schicken uns unseren Müll zurück. Wie finden Sie das?
Bravo, das in einem Sender mitten in der wohlhabendsten Landschaft Deutschlands. Vielleicht nicht mehr ganz so, wir haben gerade die Nachrichten gehört. Also es ist Folgendes. Wie ich 1958, stellen Sie sich das mal vor, welcher Ihrer Zuhörer hat das auch gesehen, 1958, was ich aus dem Fenster der Kunstakademie Düsseldorf sah. Da sah ich eine blühende, sich aufbauende deutsche Wirtschaftslandschaft. Und da habe ich als Erster gesagt, irgendwann wird man das ja alles wegwerfen. Und dann muss man es wegschaffen. Und da sind wir mittendrin.
Wir haben, Herr Schuld, vor unfassbar langer Zeit schon mal eine Sendung miteinander gemacht. Und damals haben Sie die Geschichte erzählt, wie Sie den Müll von Franz Beckenbauer geklaut haben. Erinnern Sie sich?
Oh, und ob ich mich erinnere, der Franzl auch.
Da gibt's doch dann noch in Folge die Zusatzgeschichte, dass die damalige Frau Beckenbauer irgendwann medial verkündet hat, es war gar nicht der Müll von Beckenbauer, sondern der Müll des Hausmeisters von Beckenbauer.
Richtig. Es soll die Käsesorte Rambol hätte niemals bei ihm auf dem Tisch gestanden. Es müsse der Müll des Hausmeisters sein. So bekam der Müll des Kaisers ein soziales Gefälle. Es war der Müll eines Untertans, hat Brigitte gesagt. Aber das hatte einen Hintergrund.
Ja.
Denn nachdem ich das Abend bei Harry Valerien, Gott hab ihn selig, das war wirklich der Moderator aller Moderatoren und er hatte 18 Millionen Zuschauer an dem Abend, da saß der Franzl da.
Aha.
und ich verkloppte diesen Inhalt für 20.000 Mark an einen rheinischen Sammler. Am Montag rief dann der Schwan bei mir an und sagte, wie ist das mit der Beteiligung? Und ich sagte, weggeworfen ist weggeworfen. Und deswegen war die Brigitte sauer und hat behauptet, es sei ein Fake.
Sehr schön. Also 20.000 hat ein Sammler bezahlt. Schwan war damals der Manager von Beckenbauer und wollte einen Teil der Kohle zurückhaben. Was ist eigentlich aus dem Müll geworden, wissen Sie?
Oh ja. Vor 3 Jahren rief beim dem Herrn Direktor Stiegemann, einem hochkarätigen Museumsdirektor vom Großen Museum, wo ich gerade ausstellte, in Paderborn damals, Römer und Pilates, wie das so heißt, in der Kirche,
okay. Ne?
Er rief eine junge Kunsthistorikerin an und sagte, ich sitze vor dem Müll von Franz Beckenbauer im Rheinischen Landesmuseum. Wir haben das übereignet bekommen von dem Kunstsammler aus Köln.
Aha.
Und ich habe die Frage, Herr Professor Stiegemann, war es wirklich der Müll von Franz Beckenbauer? Die Käsesorte Rambol, Die habe ich hier vor mir liegen. Und so ist der Müll vom Beckenbauer so historisch, dass er ihn überleben wird. Der Müll ist stärker als wir alle.
So, und dann gibt es noch eine winzige Zusatzgeschichte. Ich habe Sie damals gefragt, wenn Sie den Müll von Beckenbauer geklaut haben, dann ist es Kunst. Was wäre eigentlich gewesen, wenn ich den Müll geklaut hätte? Wissen Sie, was Sie damals geantwortet haben? Wissen Sie es?
Nee.
Ich sag's Ihnen, Sie haben gesagt, dann ist es keine Kunst.
Richtig, ist auch keine
Kunst. Es ist dann Kunst, wenn Sie, Schuld, mich heim autorisiert hätten, den Müll zu klauen.
Auch richtig, ja. Ich kann Ihnen das ganz schnell erklären. Wenn ein Künstler über 50, 60 Jahre, und das haben wir jetzt erlebt bei mir, ein Ziel hat und dieses Ziel realisiert und eine Strategie hat, dann ist das ein kulturpolitischer Vorgang. Und aufgrund dieses kulturpolitischen Vorgangs hat er das Recht, der Erste gewesen zu sein. Und ich kann Ihnen das beim anderen Beispiel geben. Die Leute sind ja einsichtig. Da saß jemand an der Bar vom Domhotel und zufällig fiel was runter. Da sagte jemand anderes zu ihm, jetzt hast du Kunst gemacht. Nein, sagte der andere, nur wenn Schuld es runterwirft. Okay. Und da ist die Wahrheit. Du musst... Kunst ist ja auch nur der Glaube. Sehen Sie mal, die Mona Lisa, vor der wir manchmal stehen, die ist ja vielleicht gar nicht mehr die Mona Lisa. Wir kennen sie ja nur von einem Schuhkarton. Wir kennen sie ja nur aus der Werbung für einen Cognac. Sie ist die Aura der Mona Lisa. Und so ist der Müll durch mich zu dem Wort geworden, was beispielsweise Hubert Burda sagte. Da sitzt einer, der hat aus Müll Gold gemacht.
Wieder verheiratet, ist eigentlich falsch formuliert, weil Sie seit 10 Jahren in der wievielten Ehe sich
befinden? Also die richtige Formulierung wäre glücklich verheiratet.
Glücklich verheiratet sowieso.
Und das kann ich all Ihren Zuhörern, ich hoffe, da gibt es jetzt keine Anrufe.
Eine Musikerin aus Russland, aus Moskau, mit der Sie verheiratet sind?
Meine Frau Anna Slutowska ist eine begnadete Geigenvirtuosin und spielte jahrelang als erste Geige am Bolschoi-Theater. Das ist so wie sagen wir mal, Carnegie Hall oder nicht Carnegie, diese andere Metropolitan-Opera oder Berliner Philharmoniker.
Also die
gespielt, hat auch vor Präsidenten gespielt.
Allererste Liga. Ja. Ja. Wo spielt sie heute?
Sie spielt die erste Geige bei mir.
Das ist natürlich sozusagen dann die Krönung.
Also
mehr geht da nicht.
Sagen Sie mal Ihrer Mutter, die ihr das beigebracht hat, mit 5 Jahren jeden Tag und jede Nacht zu üben, um dann in diese Position zu kommen. Nein, sie hat schon vorher aufgehört am Bolschoi-Theater. Sie war dann Regie-Mitarbeiterin oder Regieassistentin erst. Sie wollte Regie führen. Sie war in Bari, sie war in Wien, sie war in Zürich an der Oper als Opernregisseurin ins Spee. Und dann lief sie mir über den Weg.
Wir wollten reden über Kunst und Provokation. Am Beispiel des geklauten Mülls von Franz Beckenbauer haben wir sozusagen den Einstieg schon gefunden. Was haben Sie noch alles gemacht? Sie haben mal in einer provokanten Aktion eine Wohnzimmereinrichtung zertrümmert, um worauf aufmerksam zu machen?
Ja, kommen wir ganz kurz nochmal zu Franzl zurück. Damals war er 74, der berühmteste Deutsche.
Fußballweltmeister?
Wir wissen aber, was heute ist. Ja, wir wissen, was heute ist. Heute ist er selber im Bewusstsein der Nation ein bisschen müllig geworden. Das heißt...
Ein Gefallener.
Ja, und wir kennen das von Herrn Wulff, unseren ehemaligen Bundespräsidenten. Die Medien können Menschen zu Müll machen. Ich hoffe, dass Sie das mit mir jetzt nicht machen.
Das würde ich, also selbstverständlich mache ich es nicht, weder bei Ihnen noch bei irgendjemandem anderen. Was Wulff angeht, muss ich gestehen, da würde ich im Nachhinein auch sagen, die Berichterstattung, die es in seinem Fall gegeben hat, war zum Teil grotesk überzogen. Und was die Justiz anschließend mit ihm veranstaltet hat, geht eigentlich auch nicht. Wie sehen Sie das?
Ja, ich sehe es genauso. Ich sehe diese mediale Hinrichtung, die wir auch bei dem damaligen Vorstandsvorsitzenden der Post erlebt haben, die nimmt in Deutschland jetzt auch ihre Position ein. Das kennen wir von Amerika, da kann man jemanden durch die Medien schlachten. Das habe ich nie getan. Meine Kunst ist eine Medienkunst. Sie hat auch nie etwas angeprangert, sondern sie hat aufgezeigt. Kunst darf sich nicht, wie wir das bei IWW kennen, instrumentalisieren lassen. IWW beispielsweise wird jetzt von den Westen eingesetzt, um gegen die Chinesen zu polemisieren. Das darf ein Künstler nicht mit sich machen lassen.
Auf der anderen Seite, es gibt ja viele und gute Gründe, sich mit diesem chinesischen System kritisch auseinanderzusetzen.
Oder? Das gibt es sehr wohl, aber das kann man auch im Gespräch mit denen machen. Denn ich bin in China 1986 schon gewesen, hatte einen Termin bei Deng Xiaoping, weil ich ein großes Projekt in der verbotenen Stadt machen wollte. Und am Abend hat Deng Xiaoping dann durch den offiziellen Pressesprecher der Regierung sagen lassen, die Aktionskunst ist ein Feind des Volkes. Okay. Eine höhere Anerkennung als Künstler kann man nicht bekommen.
Ganz kurz, Kurzversion bitte, Herr Schuld, zu klären, wie das damals gelaufen ist mit der zertrümmerten Wohnungseinrichtung. Was haben Sie gemacht?
In drei Sätzen.
Yes.
Wir kannten damals den deutschen Wohnzimmerschrank. Man nannte es Gelsenkirchener Barock, richtig, bevor IKEA kam.
Erster Satz.
Zweiter Satz. Ich habe alles kaputt gemacht.
Dritter Satz.
Zum Entsetzen der Nation.
Vierter Satz, weil Sie demonstrieren wollten, wie scheußlich der ästhetische Geschmack in Deutschland war.
Oh nein.
Nicht?
Ich fand das sehr schön. Ich habe nur die Werte auf den Kopf gestellt. Der Künstler muss ja in Frage stellen. Bei einem ihrer Vorgänger, Walter Cronkite in New York, dem berühmten Fernsehmoderator, den Erfinder aller Talkshows, habe ich einmal gesagt, ich habe ja ein Flugzeug runterfallen lassen in New York. Ich hätte es vorher versichern lassen sollen, dass es runterfällt. Sonst macht man ja Versicherung, dass sie oben bleiben. Ja. Die Umkehrung der Werte. Das ist das Ziel.
Wenn Sie New York ansprechen, nochmal, Sie haben viele Jahre dort gelebt, in der Zeit zwischen Ende 70er und Anfang 90er Jahre. Sie haben auch Andy Warhol gut gekannt, sehr gut gekannt. Ich weiß nicht, waren Sie auch befreundet mit ihm?
Nein, mit Andy konnte man nicht befreundet sein. Er war nur mit sich befreundet.
Okay.
Aber wir trafen uns öfter.
Was war das für ein Typ?
So, dass ihn man nicht wiedererkennen würde, wenn er die Perücke abhält.
Unscheinbar?
Nein, er war die Projektionsfläche. Die Menschen haben ja jemanden gebraucht. Genauso sein Nachfolger war dann später Lagerfeld, der hat dann den Andy gegeben. Das sind Menschen, die brauchen die Bürger, um so einen zu haben. Es sind die Haustiere der Gesellschaft. Zum Beispiel bei Andy, der hatte ja einen Dackel. Und damit sind wir in der Heimat dieser Sendung. Der schwäbelte. Er hatte ihn aus Böblingen mitgebracht. Ein Rauhaar-Dackel. Und der hatte Probleme mit dem Dackel von Truman Capote. Das war ein reinrassiger New Jersey-Dackel. Und so konnten die Hunde die Seele dieser zwei Burschen besser demonstrieren als sie selber.
Also wenn Sie den auch noch ansprechen, Truman Capote, dieser weltberühmte Journalist, Schriftsteller, dazu Andy Warhol, ich weiß nicht, waren die auch liiert?
Nein, im Gegenteil, die hatten den gleichen Geschmack bei ihren Männern, aber die würden doch nicht miteinander treiben. Marilyn hat es auch nicht mit Greta Garbo getrieben.
Okay, also die beiden waren in New York dann jeweils auf eigene Rechnung unterwegs. Waren die beiden auch, zumindest Andy Warhol, auch sowas wie künstlerisch ästhetische Vorbilder für Sie?
Nein, wir sind ja fast eine Generation gewesen, das ist ja das Schreckliche. Das haben sie ihren Zuhörern schon beigebracht. Nein, für mich waren die wirklich keine Vorbilder. Für mich ist das, was hier in dieser Region geschieht, ja viel wichtiger, nämlich das ZKM. Weil das ist die Brutstätte der Moderne. Und da bin ich zu Hause.
Okay.
Und da ist Andy nun wahrlich nicht zu Hause gewesen. Er war ja immer noch ein Gestriger.
Ja, warum ist dieses ZKM in Karlsruhe, wenn Sie es ansprechen, so toll?
Das ZKM in Karlsruhe ist das bedeutendste Museum der Moderne im deutschsprachigen Raum. Vielleicht weiß man das und hat das in Stuttgart nicht so gerne. Aber in Stuttgart gibt es auch ein sehr gutes, medial aufgestelltes Museum. Und das ist die Kunstform unserer Zeit. Die ist auf einer Ebene mit der Tate Modern in London, auf einer Ebene mit dem MoMA in New York, auf einer Ebene mit dem Centre Pompidou. Und das habt ihr Schwaben.
So, das lassen wir so stehen, weil ein Satz wie in Stein gemeißelt. Wir haben vorhin drüber gesprochen, in New York gelebt hat, über einen längeren Zeitraum, jetzt dann doch wieder seit geraumer Zeit Deutschland, Köln, Düsseldorf, dieser Raum. Aber nach wie vor sind Sie ja sehr viel unterwegs. Sie waren jetzt gerade in Italien. Wo werden Sie als nächstes hinfliegen?
Wir haben festgestellt, dass Matera die älteste Stadt unserer Zeit ist, wenn nicht jetzt gleich wieder einer Ihrer Zuhörer zu Recht vielleicht sogar widerspricht. Ich bin im nächsten Jahr auf der Sklaveninsel im Senegal, wo meine Skulpturen stehen werden. Denn diese Skulpturen, über die wir gerade angefangen haben zu sprechen, sind ja Botschafter unserer Zeit. Wir produzieren Müll und wir werden zu Müll. Der Müll ist allgegenwärtig auf einem Planeten, den wir im Begriff sind, zum Müllplaneten Erde zu machen.
Würden Sie sagen, die Anfänge nochmal dieser Trash People Mitte 90er Jahre im Bewusstsein der Menschen, der Menschheit, hat sich wirklich was getan im aufklärerischen Sinne?
Ja, das Thema Umwelt war, wie wir begonnen haben, und das war eine kleine Handvoll von Künstlern, Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre, ja überhaupt nicht vorhanden. Das Wort Umwelt, das fand eigentlich gar nicht statt. Und durch die Kulturarbeit, durch die Theater, durch die Musik, durch die Auseinandersetzung, wird ja erst die Welt zum Guten verändert. Und das müssen wir verdammt nochmal all den Politikern sagen.
Auch durch die mediale Berichterstattung?
Ja, leider haben die Politiker den kurzen Atem der 4 Jahre. Das ist ein großes Problem. Denn kaum haben die angefangen, schon sind sie wieder weg. Am Beispiel meiner Skulptur beim Umweltministerium. Der fing an, der Müllmann, der da steht, der Trashman, mit Herrn Trittin. Dann kam Herr Gabriel. Nach Herrn Gabriel kam Herr Röttgen. Dann kam Herr Altmaier. Dann kam Frau Hendricks. Jetzt ist Frau Schulze da. Der nächste Minister steht schon vor der Tür und rüttelt dran.
Aber Ihr Müllmann,
Müllmann
ist immer noch derselbe.
Und der Müllmann zeigt das Problem. Politiker kommen und gehen, das Problem bleibt stehen.
Alles klar, aber was ist denn eigentlich mit der Verantwortung, die ein Politiker hat? Also Beispiel, Sie kennen vergleichsweise gut die amtierende Bundeskanzlerin, für die Sie mal welche Kunstgeschichte gemacht haben?
Für Frau Merkel, ich habe Frau Merkel porträtiert, bevor sie Kanzlerin wurde.
Ja.
Und sie hat mich gefragt, wie es mir gelungen sei, ihre Mundwinkel so hoch zu ziehen. Das heißt ja Tumor.
Ja. Diese Frau ist in diesem Amt seit inzwischen fast 15 Jahren. Würden Sie sagen, wenn Sie das Gesicht von Frau Merkel angucken, man sieht das auch?
Man sieht eher am Gesicht von Schröder, wie ein Mensch sich verändern kann. Frau Merkel hat sich wacker gehalten.
Wie hat sich Schröder Ihrer Einschätzung nach verändert?
Schröder hat mich tief enttäuscht. Dieses Verhalten, was dann in dieser Partei, für die ich auch mal Wahlkampf gemacht habe bei Willy Brandt, geschah, das muss man sich mal vergegenwärtigen. Kommen wir wieder auf Schwaben zurück. Hier hat lange Jahre der Sohn eines wunderbaren SPD-Mannes, nämlich Ernst Reuter, für Mercedes gearbeitet, voller Verantwortung.
Edzard
Reuter, ein großartiger Unternehmer, ein großartiger CEO eines Weltkonzerns, der gerade eben durch die Nachrichten ging. Dieser Edzard Reuter, der hatte einen hohen moralischen Anspruch als Führer einer Firma. Und wo hat er das gelernt? In der Türkei, in der Emigration mit seinem Vater.
Ja.
Und diese SPD-Garde, die ist leider ausgestorben.
Aber was hat das jetzt mit Schröder zu tun?
Hat mit ihm verdammt viel zu tun, weil sie haben den Wein und die Zigarren vom RWE aufgetrunken und aufgegessen. Und das ist nicht mein Ding. Da habe ich lieber bei Ingi eine Stulle.
H.A. Schult, unser Gast heute Vormittag, also der Mann, der Aktionskünstler, der unfassbar viel gemacht hat. Angefangen vom Flügelauto über die Weltkugel bis zu den Love Letters, erinnern Sie sich? 100.000 Liebesbriefe damals entstanden und zugeschickt aufgrund Ihrer Initiative?
Das wäre heute auch nicht mehr möglich. Heute werden nicht mehr so viele Briefe geschrieben. Es war der Abgesang der Briefkultur. Wir haben einen Aufruf machen können, dank der Post, die das damals finanziert hat. Sonst hätte das Millionen gekostet an Gebühren. Wir haben allen Deutschen, die damals an einem bestimmten Tag Post bekamen, haben wir sie gebeten, einen Brief zu schreiben, der Liebe, der Zuneigung an ein Tier, an einen Mann, an ein Kind, das noch nicht geboren ist oder ein Kind, das lebt oder an die Oma oder an den Opa. Und es kamen mehr als 100.000 Briefe und die Briefe kamen aus allen sozialen Schichten. Da hat der Vorstandsvorsitzende geschrieben, genauso die Klofrau. Und aus diesen Briefen habe ich eine Skulptur geformt, die neben der Synagoge in Berlin im Scheunenviertel stand, ein riesiges Postamt verkleidet. Und leider geschah das im selben Jahr, im selben Monat, in dem 9/11 war. Und dadurch ist das ein bisschen nicht so im Bewusstsein der Nation gewesen. Wir haben zwar eine Million Besucher gehabt, wir haben auch Zuschriften bekommen, aber das Projekt der Liebe wird manchmal durch den Hass in Frage gestellt.
Von diesen 100.000 Liebesbriefen, die da eingegangen sind, haben Sie wie viele plus minus gelesen?
Nein, natürlich haben wir viele Mitarbeiter gehabt. Eine der besten war, die hat sich gleich im Bett mitgebracht und hat Tag und Nacht die Briefe gelesen. Und ich habe sie vorlesen lassen, ich habe sie legen lassen nach den bestimmten Abteilungen. Ja. Sagen wir mal, die Herzen dahin, Schwule dahin, Lesben dahin, Neonazis mal gleich weggeworfen. Und damit habe ich dann das Gebäude gebaut, aus der eigentlich eine soziale Spiegel des Jahres 2001 von Deutschland, eine Sozialskulptur.
Was haben Sie über die Gefühlslage dieser Menschen, dieser Gesellschaft in Deutschland gelernt?
Sehr viel. Es standen jüdische Freunde vor dieser Skulptur und haben gesagt, ein solches Denkmal hätten wir in Deutschland nicht vermutet.
Okay.
Es waren sehr viele positive. Und heute noch treffe ich Leute, egal wo. Die Frau vom Oberbürgermeister von Bonn irgendwo am Tisch neulich bei Laschet sagt mir, ich habe einen Brief geschrieben. Also das ging durch alle sozialen Schichten.
Was ist aus dieser Skulptur geworden?
Ja, sie ist dann natürlich leider abgebaut worden. Ja. Die Briefe gibt es, ein Buch ist daraus entstanden. Gleich auf dem ersten Sitz haben wir 20.000 davon verkauft, weil es waren ja 50.000 der Briefeschreiber da drin erwähnt. Und wer ist nicht mal gerne in einem Buch?
Würden Sie sagen, das war im Rückblick eins Ihrer erfolgreichsten Projekte?
Nein. Das erfolgreichste Projekt ist, dass ich hier mit kurz über 80 in Ihrer Sendung sitze, dass ich hier das sagen darf, was mir auf der Seele brennt und dass ich in meinem geliebten Baden-Württemberg bin, in Stuttgart, in Karlsruhe, da, wo die Kunst zu Hause ist und wo der Dackel von Andy Warhol herkommt.
Wieder ein Satz wie in Stein gemeißelt, Herr Schult. Der Mann, der vor langer Zeit mit der gerade gehörten Patti Smith spazieren gegangen ist, hatte die auch einen Dackel?
Naja, das war kuriose. Die Dackelgeschichte geht jetzt so seit 2 Stunden hier durch diese Sendung
fast.
Und das finde ich auch ganz gut so, weil Picasso hatte auch Dackel. Und gegen Dackel habe ich gar nichts, außer dass ich einen fantastischen Schäferhund hatte, einen Belgier. Das war ein feiner Pinkel. Und sie ging auch eben oft mit uns am Union Square, wo sie wohnte. Sie wohnte auf Broadway 1.
Ja, Patti
Smith. Und dann gingen wir gemeinsam Gassi. Mein Dackel hat mein Schäferhund hat mich mit all diesen Dackelbesitzern zusammengebracht.
Und
aber Patti Smith war das Beste.
Und Patti Smith hatte
auch Vergleich zu manchen anderen Dackelbesitzern, ja.
Ansonsten, das sollten wir auch noch erwähnen, haben Sie mal eine frühe Phase gehabt, da waren Sie noch kein Künstler, sondern Taxifahrer wegen der Kohle und haben von Kurt Jürgens über Uschi Obermeier bis Donovan die Leute durch München kutschiert.
Aber mit Kurt Jürgens habe ich nichts gehabt.
Nein, ich habe nicht gesagt, dass Sie was mit denen gehabt haben, sondern dass Sie durch München kutschiert haben.
Doch, mit dem einen oder anderen hatte man schon was. Die zahlten in Naturalien.
Okay, was ist mit Donovan? Der saß in der Badewanne und hat Little Tin
Nein,
Soldier gesungen.
Wir lebten damals in München. Und München ist ja sozusagen ein Ableger von Stuttgart und von Karlsruhe. Und damals haben die amerikanischen Künstler, für die war München so eine Art Disneyland, ja. Die sind oft über München, haben die auch ihre Karrieren gebaut. Dazu gehörten die Rolling Stones, dazu gehörte Andy Warhol, da gehörten alle diese heute verstorbenen oder gerade noch vor sich hin dümpelnden Menschen. Und die haben damals das München geprägt, das, was heute andere Städte sind. Später habe ich dann in Downtown Manhattan, wo ich lebte, in Greenwich Village, viele Leute aus Schwabing wiedergesehen.
Okay.
Und heute war ich glücklich in Ihrer Sendung. Ich
Sehr
denke,
schön.
Die geht dem Ende langsam zu.
Die geht dem Ende. Ich gucke auch schon auf
Bringen
die Uhr.
Bringen Sie es mir schon bei.
Ich habe es Ihnen hiermit schon beigebracht. Wir haben noch 1,5 Minuten und sollten dieses durchaus wichtige Thema Kunst und Politik noch kurz zumindest erwähnen. Wie finden Sie die Friday for Future Bewegung?
Also ich muss einmal zu Kunst und Politik sagen, dass wir in einer Gesellschaft leben, die uns einen Freiraum zugesteht, wie keine Gesellschaft es je zuvor tat.
Punkt.
Und dass ich als Künstler die Verantwortung habe, diesen Freiraum exzessiv zu nutzen, um vorzuleben, was vielen Politikern manchmal langsam vergessen wurde von Ihnen.
Okay, was ist jetzt mit der Friday for Future Bewegung?
Ja, das
ist das
Thema.
Die Sie unterstützen?
Ja, vollkommen.
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 Ja.
Das kann man alles nur unterstützen. Man muss den Mund aufmachen, damit er einem nicht zugenäht wird.
Haben Sie die Hoffnung, dass die Politiker inzwischen auch verstanden haben? Also wenn man sich die Umfragen der großen Parteien anguckt, die sehen ja für die katastrophal aus. Möglicherweise auch deshalb, weil sie dieses große und wichtige Thema verschlafen haben.
Wenn ich die Politiker sehe, habe ich keine Hoffnung. Außer bei einem Grünen, bei einer Grünen. Und lassen wir sie mal machen.
Okay, wir werden sehen, wie es weitergeht. Ihr
Hope, das ist der Name einer Skulptur von mir.
Hope.
In Köln am Rhein,
Hoffnung.
Am Konrad-Adenauer-Ufer. Guckt da mal vorbei, wenn ihr Schwaben ins Rheinland kommt.
Okay, also die Hoffnung werden wir uns bewahren. Und ich bedanke mich sehr, dass Sie heute Vormittag bei uns waren. Alles Gute. H.A. Schuld.
Ihnen erst.
Das war's.
Der Moderator.
Vielen Dank.
Eins gehört.